Ihr Lieben, jede Stimme zählt, denn der Deutsche Podcastpreis wird wieder vergeben und uns findet ihr in der Kategorie Bester Ratgeber.
So sieht's aus. Und wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche ins Mikro quasseln, dann würden wir uns riesig über euren Support freuen. Den Link zum Abstimmen findet ihr in den Shownotes. Let's go!
Ja, also eifrig abstimmen
eifrig
und
abstimmen.
Für jede Stimme kaufe ich dir eine Flasche Wein. Vote now!
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich habe ein kleines Problem.
Erzähl, Jonas, komm, lass es raus.
Ich habe von Muriel aus der Produktion gestern noch eine Erinnerungsmail bekommen.
Ja.
Denn Daniel, der hört uns, der hört Cheers, eifrig, hat zur Folge 75, das war Merlot versus Cabernet Sauvignon, eine Frage gepostet.
Da wo hat er das gemacht? Erklär mich doch mal ganz kurz.
Nein,
wo kann man das denn machen?
Bei Spotify,
bei
ne?
Spotify.
Nein, das kann man in die Shownotes reinposten. Man kann aber auch mailen an cheers@edeka.de oder wir haben auch einen Insta-Kanal. Auch da könnt ihr eure Fragen, Kommentare, Liebkosungen, Herzen, alles könnt ihr da lassen.
Könnt ihr alles da lassen.
Aber Daniel wollte ganz pragmatisch mein Coq au Vin-Rezept. Weil ich hab in der Folge wohl über das Coq au Vin-Rezept erzählt. Und das möchte er gern haben. Und jetzt kommt das Dilemma. Ich habe gestern die Mail noch gelesen und habe wie ein Irrer gesucht. Und spontan aber das Coq au Vin-Rezept nicht gefunden, weil das Problem ist, ich habe halt in der Küche in einem Board so Kochbücher und dazwischen kleben ganz viele Zettel. Also so
Klassiker,
dazwischen geschoben,
Klassiker.
Genau.
Leicht fettig auch.
Analog, leicht fettig, genau. Und ich will die schon lange digitalisieren, um nicht immer wieder in dieses Dilemma zu kommen. Aber ich habe es nicht gefunden.
Ja, ist nicht so schlimm.
Deshalb habe ich mir gedacht, Daniel, ich würde sagen, grundsätzlich, es ist ein abgewandeltes Coq au Vin-Rezept von Edeka, was ich so ein bisschen fein getuned habe. Ne? Und wir verlinken erstmal das Basisrezept in den Shownotes und das Feintuning reiche ich danach. Okay?
So machen wir es. Finde ich einen herrlichen Vorschlag für den Moment.
Der Wein der Woche.
So, schenk ein.
So, Jonas, ja, ich habe gerade schon was eingeschenkt, aber ich schenke dir noch einen Schluck.
Das ist immer
ein.
Komisch. Du setzt immer einem Trinkpartner gegenüber und der kriegt halt nichts. Ne? So ist das.
So.
Was haben wir denn da?
Wir haben den Weingenuss Chardonnay im Glas aus Italien. Das ist ein, ja, können wir mal reinschnuppern hier. Das ist ein ziemlich leichter, sehr fruchtbetonter Chardonnay. Trocken steht drauf. Fruchtbetont bei trockenem Charakter. Ist sehr typisch in der Nase, finde ich. Hat sehr viel Zitronenzeste. Vielleicht ist das so ein bisschen Zitronenbonbon.
Mhm.
Kennst du so Zitronenbonbons? Mhm. Bonbons, Bonbons. Apfel, bisschen Pfirsich.
Auf jeden Fall frisch.
Mhm. Super erfrischend. Gleichzeitig aber auch sehr unaufdringlich. Das wäre für mich so ein Wein, den man sehr gut zu reichhaltigen Gerichten matchen kann. Ne? Durch diese erfrischende Struktur. Diese leichte Frucht, so zu cremigen Curries zum Beispiel auch, so auf Kokosnussbasis oder Kässpätzle oder irgendwie sowas.
Mm. Mhm. Hier, ich will nicht meckern, aber du hast zwei Flaschen da stehen.
Ich habe heute wieder zwei Flaschen mitgebracht.
Mm.
Ja. Und der zweite Wein ist ein Pinot Grigio, also Grauburgunder, in dem Fall auch aus Italien, aus Venetien. Ja, das ist so ein, kannst du mal selber reinschmecken. Reinschmecken, mal schnuppern, mal verkosten hier.
Hm.
Das ist so ein klassischer Allrounder, da kann man nichts mit verkehrt machen. Ist bei vielen beliebt.
Everybody's
weh,
darling.
Läuft so mit.
Ja.
Mhm. Ja. Und passt so, würde ich sagen, echt eine Vielzahl von Gerichten und auch Anlässen, ne? Mein Favorit wäre jetzt tatsächlich der Chardonnay.
Ja, fandst du besser?
Nee, nicht besser. Ich finde den ein bisschen ausladender, was die Nase angeht. Der Pinot Grigio, der ist so ein bisschen verhaltener, so ein bisschen zurückhaltender. Der Chardonnay erzählt ein bisschen mehr in der Nase. Gefällt mir aktuell, also jetzt gerade so im Glas, ein bisschen eine Spur besser.
Und genau an dieser Stelle machen wir mal eine kurze Werbung, denn unseren Wein der Woche oder unsere Weine der Woche, die gibt's auch diese Woche im Angebot bei Edeka. Pro Flasche 1,99 Euro. Zum einen Weingenuss Chardonnay Trevenezie und Weingenuss Pinot Grigio Venezia Doc und weitere Sorten genau dieser Reihe Weingenuss Italien. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht, ihr findet sie bei uns in den Shownotes. Und heute sprechen wir über ein Thema, zu dem mit am häufigsten Fragen kommen in unserer Community. Es betrifft das Thema Verpackungen und Verschlüsse. Also wir versuchen mal Antworten zu finden zu Themen wie Bag-in-Box, Korkverschluss, Dosen und noch einige andere Sachen. Aber das machen wir nicht alleine. Wir haben uns einen Experten dafür eingeladen, Professor Dr. Rainer Jung. Herzlich willkommen.
Hallo, dankeschön.
Hallo.
Rainer, wir duzen, denn du warst auch schon mal bei uns zu Gast. In Folge 77 hatten wir das Vergnügen, mit dir über das Thema Weinjahrgänge zu sprechen. Dein Fachgebiet ist aber nicht nur die Sensorik. Deine Forschungsgebiete sind unter anderem auch, wie gesagt, alternative Verpackung und auch Verschlussarten. Super spannend. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Verpackungen. Wenn ich, so jemand, der nicht voll in der Szene ist, wie ihr beide jetzt und da drin auch noch arbeitet, ich als Laie und Genussmensch, ich habe das Gefühl, dass sich eigentlich in den letzten Jahren kaum was getan hat, außer zum Beispiel bei Verschlussarten, zum Beispiel der Drehverschluss, dass ich das Gefühl habe, es sind immer mehr Flaschen mit Drehverschluss bestückt. Aber wahrscheinlich irre ich komplett. Und deswegen fangen wir mal von vorne an. Es gibt die klassische Glasflasche, es gibt den Tetrapack, es gibt die Bag-in-Box und es gibt die Dose. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja, wir könnten noch die PET-Flasche hinzufügen, die jetzt beim Verbraucher vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Vielleicht, wenn er mal so eine kleine Weinprobe im Supermarkt gekauft hat und da so 0,2 Liter Flaschen mit Weinen aus ganz unterschiedlichen Ländern mal verkostet hat, da wird auch oft PET verwendet oder eben in der Luftfahrt, wo man versucht, Gewicht zu sparen.
Ja, wir haben das eben kurz angesprochen, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und das ist extrem spannend. Und vielleicht kannst du da auch noch mal so ein paar Einblicke geben. Wie sieht diese Flasche aus? Was ist besonders an der Flasche?
Diese PET-Flaschen, rein äußerlich, wenn man sie nicht in die Hand nimmt, also das haptische Gefühl des Kunststoffs hat, sieht man keinen Unterschied zur Glasflasche. Sie kann von der Form her in beliebiger Form ausgeformt werden. Und wie gesagt, wenn man sie nicht in die Hand nimmt, sieht sie genauso aus. Deswegen im Luftbetrieb, wenn die Stewardess den Wein einschenkt, wird das durchaus gut akzeptiert von den Konsumenten.
Und die ist beschichtet dann innen mit, du hattest eben gesagt, es gibt ja ein sehr bekanntes Unternehmen und die haben das beschichtet aber auch von innen, oder?
Ja, wir haben verschiedene Untersuchungen gemacht. Es gibt natürlich das Problem, wenn wir normales PET nehmen würden, was wir jetzt zum Beispiel bei Wasser oder Fruchtschorlen oder sowas haben, was man im Supermarkt kaufen kann, dann hätten wir das Problem, dass wir zu viel Sauerstoffdurchgang haben und der Wein ja dann oxidieren würde oder dass wir Kohlensäureverluste hätten. Deswegen müssen da Beschichtungsmaterialien oder mehrere Membranen eingebracht werden und ein sehr cleveres Verfahren ist die Bedampfung mit einer nanoskalierten Glasschicht von innen auf diese Flaschen. Und diese Flaschen sind dann eben verhalten sich wie Glasflaschen.
Mega. Also man hat quasi eine dünne Glasschicht in der Flasche, in der PET-Flasche drin.
Ja. Ja.
Rainer, für den Wein ist es aber egal, oder? Weil für das Empfinden würde ich jetzt erstmal sagen, ich trinke ja auch keinen Wein aus Bechern. So, also, weißt du, was ich meine? Ich mag zum Beispiel, ich kann auch kein Wasser aus Bechern trinken, sondern nur aus Gläsern, lustigerweise. Mhm. Aber für den Wein selbst ist es grundsätzlich egal?
In dem Fall, dass wir diese aufgedampfte Glasschicht haben, ist es wirklich egal. Der reift genauso wie in dieser Glasflasche auch, weil diese dünne Glasschicht eben ausreicht, um diese Barriere, die wir gegen Sauerstoff und auch Kohlensäureverlust brauchen, darzustellen.
Es gibt ja also eine sehr, sehr beliebte Frage, mit der ich ständig konfrontiert werde seitens der Community, ist, ob diese Alternativen den Wein beispielsweise bei der Lagerung auf lange Sicht nicht beeinflussen, beziehungsweise wird die reift der Wein oder anders formuliert, reift der Wein in einer Bag-in-Box oder in einer Flasche mit Schraubverschluss, reift der Wein genauso gut, wie wenn ich einen Wein unter Kork reife?
Ja, wir fangen mal mit der Bag-in-Box an. Die Bag-in-Box wird ja verwendet bei vielen Lebensmitteln, bei Orangensaft. Wenn man im Hotel steht und sich einen Orangensaft zapft, ist da meistens hinten dran eine Bag-in-Box. Sie wird verwendet bei Olivenöl und man kann sie auch für Wein verwenden. Das sind Folien, die in dieser Box drin sind, die Lebensmittelzulassung haben und sie können auch für Wein verwendet werden. Sie sind nicht ganz so dicht gegen Sauerstoff, das heißt, der Wein wird in dieser Bag-in-Box schon früher oxidieren. Aber da wir es meistens mit schnell drehenden Produkten zu tun haben, spielt es eigentlich gar keine große Rolle. Beim Rotwein sowieso weniger als beim Weißwein. Das heißt, ein halbes Jahr oder ein Jahr bei guter Lagertemperatur halten diese Bag-in-Box-Verpackungen gut aus. Die Temperatur spielt eine große Rolle dabei, das muss man sagen, aber das ist bei der Glasflasche genauso.
Also konstante Temperatur, einfach keine abrupten Schwankungen, sage ich jetzt mal. Also könnte man an dieser Stelle festhalten, dass jetzt Weine aus dem Tetra, also Weine, die sich in einem Tetra-Pack befinden oder in der Bag-in-Box, das sind so Weine, die eigentlich für den baldigen Konsum, sage ich jetzt mal, konzipiert sind. Und da spielt das jetzt auch eigentlich eher eine weniger große Rolle. Und wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn ich, weiß nicht, habt ihr auch Erfahrungen mit Dosen?
Ja, also ich möchte mal ganz kurz bei der Bag-in-Box bleiben, weil die Bag-in-Box insofern eine tolle Verpackung ist, weil sie ein Immervollbehälter ist. Das heißt, wir zapfen zum Beispiel aus einer 3-Liter Bag-in-Box ein Glas Wein, dann fällt der Beutel in sich zusammen. Wir haben keinen Kopfraumsauerstoff, der irgendwie den Wein oxidieren könnte. Und wir können aus diesen Verpackungen, das konnten wir nachweisen, über 3-4 Monate zapfen und haben keinen Frischverlust. Das heißt, wir können das vergleichen mit einem frisch angezapften Beutel. Das ist gerade egal. Sie legen den in den Kühlschrank und zapfen ihren Wein so viel, wie sie wollen, jeden Tag draus. Und das ist das Faszinierende bei diesen Verpackungen eigentlich.
Rainer, ich muss lachen, weil bei mir hält keine Bag-in-Box 3-4 Monate. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist gut.
Aber Ziel an sich.
Nein, weil ich finde, die Bag-in-Box verleitet tatsächlich, also bei mir ist das.
Steht bei dir immer im Kühlschrank drin, denkst du, herrlich.
Ja, man kann das, ich finde schon, das Haushalten, das fällt einem dann schwerer, als wenn man eine Flasche aufzieht oder aufdreht. Ne? Weil dann ist sie einfach, ist sie manchmal nach dem Abend halt leer. Und dann ist sie leer, dann ist sie zu.
Ich wollte nur die Angst nehmen.
Ja, und man sollte die Angst nehmen, berechtigterweise, weil Wein aus der Bag-in-Box, das ist ja in anderen Ländern, haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen.
Aber ich erzähle, in Australien,
Norwegen,
bei meinem Onkel.
Australien, überall. Da ist es ja gang und gäbe, dass du halt eben deinen Wein zapfst, gerade halt eben die Einstiegsqualitäten. Da stellt sich natürlich die Frage, brauche ich jetzt für einen einfachen, gut gemachten, zum Jetzt-Trinken konzipierten Guts- oder Ortswein, brauche ich da jetzt unbedingt die Glasflasche oder tut es nicht einfach die Bag-in-Box? Weil ich meine,
Die tut es. So. Die hat einfach nur das Image, dass sie im Supermarkt unten zu finden ist, mit billigen Produkten befüllt, und das ist leider so. Anders ist es, das hast du angesprochen, in Skandinavien, wo man Bag-in-Box eben aus Umweltgründen teilweise sogar vorschreibt für die Abfüller und die Weine dort zu hohen Preisen verkauft werden. Mhm. Das heißt auch, dann diese Verpackung hat dann auch ein entsprechend gutes Image, und das ist immer billiger Wein, billige Verpackung und so weiter. Und wenn es aber andersrum ist, geht es auch. Das wird in Norwegen gezeigt. Finde ich sehr gut, ehrlich gesagt.
Lass uns mal zur Dose kommen, weil das finde ich ganz spannend. Ich habe neulich Prosecco aus der Dose gesehen. Ist Dose eine Alternative für, also mehr als Prosecco?
Eine Dose wäre eine Alternative. Sicher, die Abfülltechnik ist nicht trivial. Das kann nicht jeder Dosen abfüllen, und meistens sind es ja dann auch so Portionsverpackungen. Dann muss man schon sagen, es ist viel Verpackungsmaterial für wenig Wein. Ja, macht bedingt Sinn, wenn man unterwegs ist. Es ist natürlich leicht. Der Dose fasziniert hat mich damals die Aussage des Herstellers, dass das Material mittlerweile so dünn wie ein Menschenhaar ist. Und dass wir deswegen zum Beispiel, und das ist auch eine energetische Frage, das Produkt sehr schnell kühlen können. Du nimmst die Dose, legst sie in den Kühlschrank und sie wird sehr schnell kalt, weil sie keine große Barriere zu überwinden hat, die Kälte. Ja, das ist also schon faszinierend. Aber ich glaube, das ist ein Markt, der beschränkt ist für diese Portionsverpackungen, für Events und so etwas, ja.
Auch wieder diese emotionale Geschichte wie bei der Bag-in-Box. Ne? Möchte ich meinen Wein aus der Bag-in-Box trinken, aus der Glasflasche? Möchte ich meinen Wein aus der Dose trinken oder halt eben aus der Glasflasche? Ne? Weil Glasflasche ist halt immer ein bisschen sexier, als wenn ich da mit so einer Dose rumlaufe, ne? Und jedem erklären, dass das ein Wein ist, der eigentlich 25 Euro kostet. Ne? Aber ja.
Ja, Wein ist ja ein emotionales Produkt. Da gehört halt auch eine schöne Verpackung mit dazu, eine wertige Verpackung mit dazu. Und die Wertigkeit einer Verpackung, dieses Wertesystem muss sich vielleicht in Zukunft etwas ändern, dass man eben sagt, okay, eine Verpackung ist dann wertig, wenn sie vielleicht auch viel umweltfreundlicher ist als eine schwere Glasflasche, die einmal benutzt wird und dann wieder eingeschmolzen wird mit viel Energie. Ja.
Da kommen wir gleich
aber drauf. Aber das sitzt natürlich in den Köpfen fest, das ist ganz klar.
Ja. Rainer, sag doch, du sitzt ja wirklich an der Quelle, weil du dich unfassbar viel mit diesem Thema befasst, eine unglaubliche Expertise hast in Sachen Verpackungen jetzt. Nimm uns doch mal ganz kurz nochmal mit, das würde mich interessieren, in diese Richtung Alternativen. Also die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Alternativen? Das ist das eine. Und zum anderen finde ich auch spannend, woran wird denn geforscht? Ich sagte ja am Anfang, man hat als Konsument so, ich habe das Gefühl, so viel verändert sich das nicht. Aber ich erinnere mich damals auch noch, in meiner Jugend war auf einmal der Tag da, an dem es das Tetrapack gab. Und das war revolutionär. Gibt's auch da immer wieder so Ansätze, was ganz Neues in Sachen Verpackung und dann auch in Bezug auf Wein?
Also das, warum geht man überhaupt auf Alternativen Suche? Das hängt damit zusammen, dass die Glasherstellung, wenn man die Ökobilanz einer Flasche Wein betrachtet, eben einen ganz großen Anteil dieses Energieeintrags ausmacht. Das Glas muss geschmolzen werden, die Form muss hergestellt werden. Auch wenn man Glas recycelt, muss es immer wieder geschmolzen werden. Das ist so viel Energie, die da verwendet wird, dass man sagt, okay, wir sollten da mal drüber nachdenken. Da geht man auf Suche nach Alternativen. Kommt dann zu Bag-in-Box, kommt zu PET, kommt zu Dosen und so weiter und so fort. Jetzt versucht man natürlich im Moment auch, gerade zum Beispiel bei Bag-in-Box, natürliche Materialien dort mit einzubringen. Zum Beispiel als Sauerstofffänger könnte man phenolische Inhaltsstoffe sich vorstellen, die man aus Trester gewinnt, aus einem Abfallprodukt der Weinbereitung zum Beispiel, ja. Und dann wird man den Kunden vielleicht auch eher klar machen können, dass man da auf Alternativsuche ist, die auch umweltverträglicher ist letztlich.
Wollen wir mal einen Blick auf die Verschlüsse werfen?
Mhm.
Erstmal die Basics, Rainer. Erzähl doch mal, welche Verschlussarten gibt es und vor allen Dingen, das interessiert mich, warum brauchen wir so viele verschiedene?
Also tut's nicht nur der klassische Kork. Warum haben wir nicht einfach nur
einen Korken? Eine Glasflasche und Korken, genau.
Zu meiner Studienzeit gab es nur den Korken. Das war ein Monopolprodukt, Naturkorken oder Granulatkorken aus Portugal oder südeuropäischen Ländern, Spanien. Das war das Produkt zu dieser Zeit, Mitte, Ende der 90er Jahre, dann auch ging es los, dass neue Weinbauländer immer mehr Korken gebraucht haben. Kalifornien, Südamerika, Südafrika. Und dann die Korken werden ja aus der Korkrinde gestanzt, dem Korkbaum, der wächst. Das ist praktisch eine Hülle, die den Baum umgibt, um ihn vor unnötiger Verdunstung zu schützen in diesem warmen Klima. Ja, die kann man abschälen im Mai. Dann werden Korken draus gestanzt. Und die sind natürlich schwankend. So eine Rinde ist ja nicht homogen, weil es ja ein natürlicher Wachstumsprozess ist. Deswegen gab es auch immer Schwankungen zwischen einzelnen Korken. Auf jeden Fall wurden zu dieser Zeit immer mehr Korken nachgefragt. Und aus jedem Schrott, sage ich jetzt mal, aus jeder schlechten Rinde wurden Korken gestanzt und verkauft.
Und das hatte was.
Dann kam es gehäuft zu Problemen mit Kork, Geschmack, mit Undichtigkeiten in den Flaschen und so weiter. Und irgendwann hatten die Leute die Nase voll.
Die Nase voll.
Und dann hatten wir wirklich überlegt, was machen wir, was gibt's für Alternativen? Und die Australier waren ja sehr früh schon mit Schraubverschlüssen am Markt. Und am Anfang war das genau wie bei den Verpackungen gerade eben auch diskutiert, dass man gesagt hat, Schraubverschluss, das passt doch nicht zu so einem Naturprodukt wie Wein, da passt das Naturprodukt Kork dazu und so weiter. Und dann hat sich der Schraubverschluss am Anfang schon schwer getan, aber mittlerweile, das wisst ihr, ist er sehr verbreitet, weil er eben industriell herstellbar, homogen und so weiter ist. Er hat viele Nachteile, über die wir auch noch kurz diskutieren könnten. Im Moment habe ich das Gefühl, gerade letzte Woche mit Studenten wieder Wein probiert, jede Menge Korken wieder im Einsatz sind, insbesondere bei hoherwertigen Weinen, dass man gerade wieder ein bisschen umdenkt, ja, oder wieder mehr zurück zum natürlichen Ursprung möchte, eines beim Verschluss auch.
Ich muss da auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz unsere Community abholen. Der Rainer hatte ja gerade angesprochen, dass es verschiedene Qualitäten von Korkrinde gibt und dementsprechend auch verschiedene Qualitäten von Korken. Und in dieser Korkrinde sitzt eine Substanz, die heißt Trichloranisol und die kann dafür oder ist im Regelfall dafür, also sitzt da drin und kann halt diesen gefürchteten Korkschmecker halt eben hervorrufen. Also das heißt, und wenn Wein korkt, dann ist der halt nicht mehr genießbar. Also und das ist natürlich auch so eine Frage der Nachhaltigkeit, wie viel Liter Wein werden weggekippt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil Wein halt einfach nicht mehr genießbar ist, weil er halt eben korkt, sag ich jetzt mal.
Aber es ist ja ein nachwachsender Rohstoff, aber er gerät ja an seine Grenzen, wie du schon gesagt hast. Dadurch, dass mehr Wein produziert wird, hat man sich nach Alternativen umgeschaut, oder?
Im Moment gibt es diese Grenzen nicht mehr. Es gab dann auch systematische Anpflanzungen von Korkbäumen in Portugal. Der Rhythmus, in dem jetzt geschält wird und was an Produktion gebraucht wird, ich glaube, das steht im Moment im ganz guten Verhältnis. Natürlich auch dadurch, dass Alternativen eingesetzt werden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in Zukunft vielleicht mehr Bag-in-Box bei einfachen Weinen und so weiter eingesetzt wird, dann wird die Menge an Korken würde schon ausreichen. Ja, das ist. Und dann gibt es natürlich die Alternative, dass man sagt, okay, nachdem die einzelnen Korken ausgestanzt werden, bleibt ja von der Rinde noch was übrig. Daraus kann man Granulatkorken herstellen. Und über die müssten wir uns sicher auch noch unterhalten.
Da kommen wir dann quasi zu den grundsätzlichen Verschlussarten, also welche wir denn eigentlich haben. Also wir haben den echten Korken aus der Korkeiche.
Ja, wir sagen den Naturkork. Der Naturkorken. Das ist der ausgestanzte, genau, ja.
Der Naturkorken, dann haben wir den Schrauber, also die klassische Screwcap.
Und
dann gibt es ja noch den Granulatkorken, also aus den Resten.
Ach so.
Dann haben wir noch den Glasverschluss, haben wir auch irgendwo schon mal drüber gesprochen. Da ist es ja auch so, kannst du das nochmal kurz erklären, Rainer? Es ist ja, also die Flaschen, die zu diesem Glasverschluss passen, sind ja auch in der Anschaffung schon recht teuer, also gehobener.
Ja. Also man muss sich das so vorstellen, die Idee war eigentlich, es kam von einem Mediziner, der hat gesagt, wir wollen so einen Schliffstopfen haben, den wir in die Flasche reinstecken, wie beim Labor, bei einer Laborflasche. Aber das würde eine Fertigung erfordern, die viel zu genau ist. Das bedeutet, man hat dann zwar schon so ein Glasstopfen genommen, hat aber da so einen Kunststoffring eingesetzt als Dichtung, ja. Und dann wird so in die Flasche reingeklickt und die Flasche muss dann in der Mündung eine bestimmte Norm erfüllen, damit das auch passt. Weshalb dann die Auswahl an Flaschen sehr gering war. Das mögen die Winzer überhaupt nicht. Die wollen ja alternativ für jeden Wein am liebsten eine extra Flasche haben. Und plötzlich mit dem Glasverschluss gab es das nur für die in die Flasche und so weiter. Und außerdem war es noch teuer dazu und deswegen hat sich das nicht verbreitet. Mittlerweile hat die Firma dieses Dichtsystem etwas geändert, sodass es auf Standardflaschen passt. Man sieht den Verschluss häufiger mal bei Roséweinen, Weißglasflasche aus der Provence und dann ist oben so ein rosafarbener Glasverschluss. Sieht sehr schick aus, sehr schick, aber es ist relativ teuer.
Wir kommen jetzt zu einer Frage. Das ist ja eine nicht enden wollende Debatte. Und zwar, eine der häufigsten Annahmen ist ja, dass ein Wein, der mit einem Korkverschluss verschlossen wurde, sich während der Lagerung des Weins besser entwickelt. Meine Frage, kann ein Wein mit einem Korkverschluss genauso gut reifen wie einer mit einem Schraubverschluss?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Das kann er, ja. Das kann er. Also, wenn der Verschluss dicht ist, egal wie er heißt, ja, und nur ganz wenig Sauerstoff durchlässt, dann reift der Wein da genauso gut unter einem Korken, Granulatkorken, Schraubverschluss. Spielt überhaupt keine Rolle.
Wie ist es eigentlich, ganz kurz noch einmal kurz die Frage, ich kann mir nämlich vorstellen, dass sich das gerade einige fragen, wenn ich eine Flasche Wein habe mit einem Schraubverschluss und die möchte ich wirklich jetzt mal ein paar Jahre an die Seite packen, soll ich die eigentlich stehend lagern oder liegend?
Das ist gerade egal. Das
ist gerade egal, oder?
Ja, aber beim Naturkorken ist es übrigens auch egal. Mhm. Auch das ist so eine überlieferte Geschichte, dass man Flaschen mit Naturkork liegend lagern muss, damit der Korken
sich so feucht hält, sagt
Wein
man immer, ne?
Spült ist. Ja. Das ist Unsinn, weil nämlich in diesem Kopfraum oberhalb des Weines ist immer so eine hohe Feuchtatmosphäre, dass der Korken immer feucht bleibt.
Automatisch.
Auch wenn die Flasche steht. Also wenn jetzt gerade draußen im Raum drumherum eine ganz extrem niedrige Luftfeuchte wäre, dann kann man die Flaschen auch stehend lagern. Das machen die Leute aber deswegen nicht, weil alle Lagersysteme, die man hat, auf liegend ausgelegt sind, weil der Platzverbrauch bei stehender Lagerung viel höher ist und, ja.
Grundsätzlich ist es eine berechtigte Frage, weil wenn man von außen guckt und nicht gleich die Idee hat, die du jetzt als Expertin in Anführungsstrichen hast, Rainer, dass der Platzverbrauch anders ist, fragt man sich, warum sind alle Weinregale, die ich irgendwo kaufen kann, selbst beim großen schwedischen Möbelhersteller, warum muss ich sie immer hinlegen? Ne?
Ja. Aber das ist ganz interessant, weil die gleiche Debatte hatte man ja auch oder hat man vielleicht auch immer noch, was Schaumweine angeht, ne, was die Lagerung betrifft. Und das ist, also ich meine, die meisten Kellergebäude oder Lagerraum ist teuer. Ne, sind halt, also man versucht natürlich den Raum so effektiv zu nutzen, wie es überhaupt nur geht. Und deswegen hat man dann halt eben Gitterboxen, wo die Dinger liegend reingelegt werden, weil man viel mehr dann in diese Räumlichkeiten reinbekommt, wenn ich alles stehen lagern würde. Das wäre halt auch eine Kostensache, ne?
So ist es. Also man kann ja dann, wenn man liegend lagert, auch die Flaschen gegeneinander lagern. Und man hat ungefähr bei stehender Lagerung ein Drittel mehr Raumbedarf, als man das bei liegender Lagerung hat. Das kostet Geld.
Richtig, ja.
Ich muss jetzt nochmal anders fragen. Gibt es eigentlich einen Verschluss, der sich so in der Historie, in der Vergangenheit und in all den Versuchen als nicht optimal erwiesen hat oder einer, der vielleicht auch nie erschienen ist?
Ja, also wir haben mit tollen Leuten zu tun gehabt, mit Erfindern, die alle auf der Suche nach Ersatzprodukten für Naturkorken zunächst waren. Es ist unglaublich, was es da für eine Breite gibt. Ich habe Prototypen von Sachen getestet, wo ich immer gedacht habe, wieso glauben die eigentlich, dass das jemals einen Erfolg hat, dass jemals ein Verbraucher so etwas braucht?
Sag mal zur Vorstellung, damit man weiß, wovon du sprichst.
Da gab es die unterschiedlichsten Kunststoffprodukte, die von irgendwelchen Rentnern, die in Betrieben gearbeitet haben mit Kunststoffverarbeitung, haben gesagt, wir entwickeln jetzt den Korken. Und dann habe ich die hingelegt, habe die Temperatur mal ein bisschen hoch gemacht, dann lief da der Wein aus. Und das war unglaublich, was ich da erlebt habe. Das war alles so Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends,
also
sozusagen. Ist das alles klar.
Festhalten können wir aber auf jeden Fall, dass sowohl der Korken als auch der Glasverschluss als auch der Diam, kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen, aber auch der Schrauber, alles gute Verschlussarten sind. Und am Ende des Tages ist es eine rein, ja, weiß ich sagen, physiologische, genau, philosophische Frage, sondern es ist auf jeden Fall eine Frage, was präferiere ich als Weingut, oder?
Ich würde nicht sagen, dass es eine philosophische Frage ist. Es ist eine verkaufspsychologische Frage.
Auch ja, schön, ja.
Teuren Bordeaux-Wein.
Die nehmen wir, das nehmen wir, das loggen wir ein.
Wein, ja, Torwein, also Bordeaux-Wein mit Schraubverschlüssen, teurer, schwierig, ja. Aber wir wollen eines nicht vergessen. Und die Winzer erzählen natürlich immer, sie sind mit Schraubverschluss jetzt zufrieden. Es gibt große Probleme mit Schraubverschluss. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber das Hauptargument ist, wir sparen viel, viel Geld bei Verwendung eines Schraubverschlusses. Hm. Wenn ich heute einen anständigen Naturkorken kaufe, muss ich 50 Cent ausgeben. Hm. Bei einem Schraubverschluss vielleicht 10 oder 15 Cent.
Hm. Also halten wir fest, alles eine Daseinsberechtigung am Ende des Tages, verkaufspsychologische Frage und eine Kostenfrage und. Ja.
Genau.
Und wir bleiben aber noch mal ganz kurz beim Verschluss. Wir haben ja jetzt schon ganz oft Diam gesagt, Diam-Korken.
Ja. Danke, jetzt kommt die Auflösung, ja.
Das ist, und weil wir auch gerade bei Sommelier-Wettbewerben und so waren, das ist in der Bubble, in der ich mich dann teilweise befinde, ist es auch eine nicht enden wollende Debatte, weil halt eben viele Weingüter behaupten, das ist die beste Wahl, das ist der beste Verschluss, weil keine Korkfehler möglich sind. Und in Weinproben, an denen ich teilgenommen habe, haben wir aber da auch oft gesehen, dass der Wein, der mit einem Diamkorken verschlossen war, ganz oft auch so ein bisschen verschleiert wirkte und sich ganz anders im Glas präsentiert hat. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich sage, okay, weiß nicht, vielleicht auf emotionaler Ebene, aber der direkte Vergleich war teilweise schon enorm. Ist das etwas, wo du sagst, da haben wir auch Studien zugemacht? Oder also jetzt nicht unabhängig von diesem Korkfehler, sondern so grundsätzlich, wie die Weine sich präsentieren. Erzähl mal.
Ganz kurz, Rainer, ganz kurz. Also Diam, wir behandeln es gleich nochmal in Ruhe. Du erklärst es gleich nochmal in Ruhe. Aber das ist eine Art Presskorken, ja?
Es ist wirklich aus diesem Korkgranulat hergestellter Korken, aber sehr feines Korkgranulat. Mhm. Und das Besondere ist, dass dieses Korkgranulat jetzt gereinigt wird. Das war ein Patent der Firma Diam. Mittlerweile ist das frei, deswegen Diam ist jetzt ein Beispiel. Es gibt mehrere mittlerweile. Dann wird mit der überkritischen Kohlensäure dieses Korkgranulat gereinigt. Überkritische Kohlensäure ist in so einem Zustand zwischen flüssig und gasförmig. Die kriegt man dahin unter hohem Druck und bei bestimmter Temperatur. Sie ist dann besonders absorptiv und nimmt diese Fehlgeruchsstoffe mit auf. Man setzt es auch ein beim Entkoffeinieren von Kaffee und so etwas. Das sind so Verfahren in der Lebensmitteltechnologie, die eingesetzt werden. Also man hat ein hochreines Granulat, klebt das zusammen, hat damit homogenes Produkt auf Naturkorkbasis. Das ist die Idee. Mhm. Ja. Und natürlich haben wir über viele Jahre dann Prototypen untersucht, weil die immer wieder neue Entwicklungsschritte und Verfahrensänderungen durchgeführt haben. Und immer wenn wir getestet haben oder immer wenn wir testen, haben wir Schraubverschluss, Naturkorken als Kontrollvariante natürlich mit da drin.
Mhm.
Und wir analysieren die Weine, wir verkosten die Weine mit unserem geschulten Prüferpanel direkt nebeneinander, Vergleichsprüfungen. Und wir konnten niemals das feststellen, was teilweise in den Foren behauptet wird, dass es dort eben zu Geschmacks- oder Geruchsbeeinflussungen kam.
Also rein objektiv gemessen gab es bei diesen Vergleichsproben keinen?
Wir konnten das nicht, nein, keinen. Unsere Untersuchung nach.
Rainer, das war spannend. Das war richtig spannend. Grundsätzlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen von uns und von unserer Community so ausführlich zu beantworten. Dankeschön.
Danke euch.
Recht herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Ja,
Dankeschön.
Ciao. Das war spannend.
Das war richtig schön.
Dann lass uns nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Für Weine aus dem Einstiegsbereich, die
sagen wir mal, für den baldigen Konsum bestimmt sind, eignen sich hervorragend Verpackungsmaterialien wie zum Beispiel Bag-in-Box.
Ja, also der klassische Wein im Schlauch oder auch, sag ich mal, Tetrapack ist jetzt nicht ganz so sexy, aber sagen wir mal Bag-in-Box oder auch Dosen, ja.
Und fand ich auch großartig, ein immer interessanter werdendes Thema sind Weine aus der PET-Flasche, PET-Flasche, insbesondere für ja, Fluggesellschaften, Service in der Luft.
Für den Service in der Luft.
Wegen des Gewichts, ne?
Richtig.
Alternative Verpackungsmaterialien sind wichtig, da wir bis dato noch kein einheitliches Mehrwegsystem für Wein haben. Mhm. Darauf hast du nochmal hingewiesen. Die Produktion der Weinflaschen ist energieaufwendig. Transport sorgt für, habe ich aufgeschrieben,
viel Ausstoß und CO2.
Ja.
Und da ist auch nochmal Stichwort Klimawandel.
Richtig.
Da können wir dann auch nochmal auf die Folge mit Professor Dr. Rainer Schulz verlinken sozusagen. Das war auch sehr interessant, wie sich diese ganze Branche aktuell halt eben entwickelt.
Und es gibt den Schraubverschluss, es gibt den Korken, es gibt den Glasstopfen und zum Beispiel auch den sogenannten Diamkorken. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Alle Verschlussarten haben ihre Daseinsberechtigung, oder?
Richtig.
Okay, und für welche Art der Verpackung und Verschlussarten sich ein Winzer oder eine Winzerin letztendlich entscheidet, ist ja schlussendlich auch eine verkaufspsychologische Frage.
Psychologische Frage, richtig.
Wir halten fest, in jedem Fall, dass ein Wein mit einem Schraubverschluss genauso gut reifen kann wie ein Wein mit einem Korkverschluss.
Richtig. Und das ist auch völlig egal, ob wir den Wein mit dem Korkverschluss liegend oder stehend lagern.
Und jetzt kommt endlich die Auflösung, worüber wir die ganze Zeit, beziehungsweise du und Rainer gesprochen haben, im Wein-ABC, nämlich den Diamkorken.
Lu's Weinlexikon.
Der Diamkorken, das ist ein sehr spezieller Korken. Im Grunde genommen sieht der aus wie ein Presskorken. Und dieser Presskorken, der besteht aber aus hochwertig behandelter Korkeiche. Diese Stücke der Korkeiche werden deshalb behandelt, um die Substanz Trichloranisol, die halt eben für den Korkschmecker verantwortlich ist, zu entfernen. Und dieser Hersteller, der früher noch das Patent hatte, heute gibt es auch viele andere Firmen, die diese Art des Korkenmachens, haben halt damals garantiert, wenn ihr unseren Korken verwendet, dann habt ihr eine 100%ige Freiheitsgarantie.
So. Von diesem TCA.
Richtig.
Okay.
Und der Korken sorgt aktuell für viele Diskussionen, weil einige Fachleute behaupten, dass der Wein sich unter einem Diamkorken komplett anders entwickelt als unter einem, ich sag jetzt mal, normalen Korken oder unter einem Schrauber. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, ja, aber der Vorteil, dass wir halt eben eine 100%ige TCA-Freiheitsgarantie haben, ist viel, viel wichtiger, als dass der Wein sich nicht so konstant entwickelt. Und es kursiert halt zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr viel Halbwissen über die Thematik. Und es sind viele Meinungen, aber wenige Fakten, weil es dazu einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr wenige Studien gibt.
Das klingt wie eine Diskussion über eine Religion.
Ja, ist es auch teilweise.
So, wir stoßen nochmal an.
Ja.
Und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über 5 Sterne und abonniert uns am besten, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr. Jeden Montag
einfach das Glöckelchen aktivieren.
Neue Folge Cheers und weiterempfehlen, ne, damit die Cheers-Community wächst.
Cheers.
Daraufhin Cheers. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin die Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so. Könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sahm auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.